Im Referat heute soll es aber vor allem darum gehen, wie man Kinder in ihrer Resilienz stärken kann, welche Bewältigungsstrategien es gibt, wie man betroffene Familien unterstützen kann und auch, das gehört auch dazu, wann man eingreifen muss. Es ist ein immens spannendes Thema und auch, Stichwort Eingreifen, ein immens emotional aufgeladenes Thema und daher braucht es natürlich einen fundierten, sachlichen Blick von einer Fachfrau. Die haben wir heute bei uns und ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Frau Paulina Hilsenbeck kommt heute aus Uffing bei München zu uns. Sie hat in München studiert, Psychologie, Soziologie und Pädagogik. Sie arbeitet als Psychotherapeutin und Diplompsychologin. Und Frau Hilsenbeck hat sich ab Mitte der 70er Jahre vor allem sehr für Frauenthemen und Frauenprojekte, Initiativen engagiert. Sie hat etwas ganz Wichtiges in München gegründet, das FTZ, das Frauentherapiezentrum. Ein Zentrum, das so in dieser Art damals einzigartig war und das immer noch kaum Nachahmung findet, leider. Es ist ein Zentrum, wo Frauen mit oder ohne Kinder hinkommen können, mit verschiedensten Problemen, Frauen aus allen Teilen der Welt. Sie bekommen dort Unterstützung, Traumahilfe, Suchthilfe, Sozialpsychiatrie. Es gibt Beratungen und diverse Therapiegruppen. Ein Leuchtturmprojekt, kann man sagen. Liegt einige Jahrzehnte zurück. Frau Hilsenbeck engagiert sich aber immer noch, ist noch immer in der Münchner Kommunalpolitik sehr umtriebig, was dieses Thema betrifft. Zudem hat sie viele Fachartikel in Fachzeitschriften und Fachbüchern veröffentlicht. Sie ist heute als Supervisorin tätig, macht Lehrveranstaltungen und zum Glück für uns gibt sie auch Vorträge. Und jetzt dürfen wir Sie mit einem herzlichen Applaus auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, Frau Paulina Hilsenbeck.
Ja, vielen Dank, Herr Fabian. Hoppala. Und vielen Dank, Frau Neumeier, für die Einladung. Es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen. Ich habe mehrere Themen, so wie auch das FTZ mehrere Anliegen von Frauen und deren Kinder Antworten gibt, Einrichtungen, Hilfen anbietet. Es sind alles ambulante Hilfen im Rahmen der ambulanten Sozialpsychiatrie, bisschen so wie Promente hier, und der ambulanten Suchthilfe. Und das ist mein Hintergrund. Mein Hintergrund ist aber auch, dass ich Netzwerke aufgebaut habe. Ich habe vorhin zu Frau Neumeier gesagt, Sie waren das, genau. Ich arbeite seit 30 Jahren an dem Thema. Ich komme ja von der Sozialpsychiatrie. Und da ist uns irgendwann aufgefallen, ein paar Kolleginnen in München und mir, dass auf den Stationen nie gefragt wird, wenn die Leute in die Notaufnahme kommen oder auf die Akutstation, haben sie Kinder und sind die gut versorgt? Ja? Also wenn die gerade nicht da waren, wenn der Sanker kommt und die Leute in die Klinik bringt, dann ja. Okay, das war so ein Punkt. Und ein zweiter Punkt waren die Schwierigkeiten der Kooperation zwischen den Jugendhilfen und der Sozialpsychiatrie und der stationären Psychiatrie. Das sind drei Systeme, die komplett unterschiedlich ticken. Und da hat es mir einfach Spaß gemacht als alte Strickerin, also ich tue nicht mehr stricken, aber diese Gräben zwischen den Hilfesystemen und den Gesundheitssystemen zusammenzufügen. Und das mache ich eben bis heute im Vorstand vom Gesundheitsbeirat in München. Ja, heute, der Herr Fabian hat ja schon eine sehr bewegende Geschichte aus seiner Erfahrung erzählt. Und ich bin sicher, sowohl die Fachfrauen, Fachmänner, die hier sitzen, als auch viele Privatmenschen und viele von uns Fachleuten haben solche Geschichten im Privatleben erlebt, mitbekommen, in der Nachbarschaft, in der Familie, in der erweiterten Familie. Und es kann sein, dass einiges, was ich sage, bei Ihnen Dinge aufweckt, das soll es auch. Und Ich wollte Sie bitten, dass Sie gleich fragen, wenn Sie einen Fachbegriff, den ich benutze, ich bin halt von einem bestimmten Fach, auch wenn ich versuche zu vernetzen, ja, dass Sie dann aufzeigen und fragen, was bedeutet das? Ich finde es ganz wichtig, auch diese Fachsprachengräben zu überwinden. So, gibt es zu mir noch irgendeine Frage? Also ich war lange als Leitung tätig, zuerst die ganzen Einrichtungen, die wir aufgebaut haben, geleitet und am Schluss die Gesamtleitung vom FTZ. Also kann sein, dass ich dann zu viel über Systemkooperation spreche. Dann machen Sie so, zeigen Sie mir die rote Karte, ja? Okay, dann fange ich mal an. Ich habe eine zusammenfassende Folie an den Anfang gestellt, weil es gibt viele Fragen. Wir haben nur eine Stunde plus eine halbe Stunde Fragen und wir werden nicht alle besprechen können, die Sie haben und die auch ich immer noch habe. Und die ersten und wichtigsten Antworten sind, es gibt keine ausschließlich an der Diagnose orientierten Kriterien und Verläufe. Mit Diagnose ist die Diagnose der psychisch kranken Eltern gemeint. Und ich schreibe das hin, weil immer wieder, also sowohl in der Psychiatrie als auch ja, beim Familiengericht und so, es heißt, was hat die oder der für eine Diagnose und was bedeutet das für die Kinder? Das ist nicht das Wichtigste. Es gibt natürlich ein paar Auswirkungen, aber viel wichtiger sind die Grundfähigkeiten wie Empathie, ja, die Resonanzfähigkeit zu den Kindern, wenn sie auf die Welt kommen, und in die Bedürfnisse des Kindes, des wachsenden Kindes und die Bindungsfähigkeit und die Einsicht und die Kooperationsfähigkeit. Und das ist die Hauptarbeit, die wir haben. Und ganz besonders zu beachten sind die Risiken, wenn die Kinder sehr klein sind. Also es fängt auf der Geburtsstation an. Und nicht erst, wenn irgendjemand merkt und die Kinder schon 12 oder 14 oder 15 Jahre alt sind, dass die Eltern psychisch krank sind. Die leben schon vielleicht seit Geburt mit dieser Krankheit ihrer Eltern und es macht was mit ihnen. Und die Kinder machen was damit. Ja, sie bewältigen es irgendwie. Und noch wichtiger ist die Frage, gibt es verfügbare, stabile Bezugspersonen? Eine Nachbarin, ein Lehrer, eine Erzieherin und so weiter. Ja? So, und das geht an die Psychiatrie. Die Psychiatrie betrachtet die Erwachsenenangehörigen als Co-Therapeuten. Es gibt aber häufig ein problematisches Pairing, das habe ich so genannt, weil in meiner 40-jährigen Erfahrung sind oft ein drogenabhängiger Mann und eine psychisch kranke Frau zusammen und sie haben Kinder aus erster, zweiter Ehepartnerschaft. Und es ist überzufällig häufig, das hat was damit zu tun, dass die Menschen sich ineinander einfühlen können. Ja? Der hat auch so eine katastrophale Kindheit wie ich oder der ist auch so ein Außenseiter, die ist auch traumatisiert, missbraucht worden. Wir verstehen uns. Ja? Und deswegen, das ist eine Ressource, aber es ist nicht unbedingt alles, was die Kinder brauchen. So. Jetzt gehe ich kurz in die Störungsgruppen. Mit der Frage, was bedeutet das für die Kinder? Also wir fangen, hoppala. Ich muss erst, na? Ja, jetzt. Postpartale Depression, das heißt, die Gynäkologen, Gynäkologinnen, die Hebammen, die Entbindungskrankenpflege muss schauen, wie geht's der Frau, die ein Kind kriegt und wie geht es ihr danach. Das Hebammensystem ist ganz gut. Es gibt auch von Kinderkrankenschwestern Besuche nach der Geburt zu Hause, in München jedenfalls, und es reicht nicht. Es wird immer noch viel übersehen. Wichtig ist mit oder ohne Vorerkrankung, weil mit der Geburt fällt der Östrogenspiegel in den Keller und dann werden wir etwas depressiv oder sehr depressiv. Und es geht normalerweise, das nennt man Baby Blues, das weiß nicht, haben 20, 25, 30% aller Gebärenden. Und das geht nach ein paar Tagen wieder weg, wenn ein guter Sozialkontakt vorhanden ist. Jetzt haben wir schon die Alleinerziehenden, die eine psychische Belastung schon mitbringen und vielleicht kein gutes soziales Umfeld haben. Das heißt, nicht nur schauen, wie kann man das medikamentös lösen. Man gibt entweder Östrogen oder Antidepressiva. Das Wichtige ist, Besuche bereits in der Geburtsstation und zu Hause und ein soziales Netz aufbauen. Das hilft am besten. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Doulas kennen. Das sind historische Gebärendenbegleiterinnen. Und wenn schon mal eine Depression da war, dann ist das Risiko viel höher, dass die Depression nach der Geburt viel länger dauert und dass die Frau das Kind nicht versorgen kann. Frau Neumeier hat mir da eine Geschichte erzählt, wie das Kinderdorf ganz wunderbar da zusammengearbeitet hat mit der Frau und einer Pflegefamilie oder Pflegestation. So, das Gleiche gilt für postpartale Psychose. Das ist ungefähr so etwas wie das Durchgangssyndrom nach einer schweren Operation oder nach einem Unfall. Da wird man richtig psychotisch, da hat man Wahnvorstellungen. Und auch das vergeht relativ schnell wieder, wenn diese Traumafolgen, also der Körper ist traumatisiert und es gibt viele als Gewalterfahrung erlebte, traumatische, schwierige Geburten. Ja, wird auch nicht drüber gesprochen, ist ein kleines Tabu. Und wenn nicht vorher schon Psychoseerfahrungen oder Erscheinungen da waren, vergeht es wieder. Wenn aber vorher schon was da war, wird es schwierig. Okay, dann haben wir die zyklischen Erkrankungen, also manisch-depressiv heißt es so im Volksmund, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und es heißt nicht, dass es immer so weitergeht. Auch solche Eltern können sich irgendwann in einer schwer depressiven Phase das Leben nehmen. Das Suizidrisiko ist hoch. Und ein Suizid von Eltern ist für Kinder, genauso wie von älteren Geschwistern übrigens, eine riesige Katastrophe. Dann die Schizophrenien. Die haben im Volksmund immer noch das größte Stigma an sich, mit sich. Und da muss man auch schauen, ja, wie ist denn die Ausprägung? Ja, die Diagnose allein sagt uns einfach nicht viel. Ja, und ich komme gleich auf das hier. Viel häufiger im pädagogischen Alltag, ja, oder in der Schulsozialarbeit, in Horten, in Kinderhorten, in Schulen, sind die Eltern mit nicht diagnostizierten, aber auffälligen psychischen und sozialen Störungen. Ja? Und da sind wir eigentlich für die Prävention gefragt. Und wie sprechen wir mit den Menschen? Also, ich bin zwar eine Psychologin, aber die Diagnostik ist nur ein kleiner Teil. Dann, was mir wichtig ist, sind die posttraumatischen Störungen. Wir haben in München 50% eingewanderte Menschen und einige hunderttausend Geflüchtete, die sehr häufig schlimme Erfahrungen machen mussten. Entweder in Kriegsgebieten, ganzen Ukrainerinnen jetzt, die sind bei Ihnen auch mit ihren Kindern, oder eben auf den langen Wanderungen. Die afghanische Familie, die ich betreue, die waren 3 Jahre zu Fuß unterwegs mit 7 Kindern. Und da bin ich gleich wieder bei Resilienz. Die sind unglaublich stark, nicht nur körperlich. Ja? Aber sie sind in gewisser Weise traumatisiert. Und vor allem bei frühen Traumatisierungen, also wenn die Eltern gegen die Kinder gewalttätig werden, die für die Sicherheit zuständigen engsten Bezugspersonen, das ist die größte Katastrophe. Ja? Missbrauch durch einen Pfarrer. Es kann man irgendwie bewältigen, auch wenn man krank dran wird, ja, weil es einfach eine Vertrauensperson, eine Autoritätsperson ist, eine Person, die Hoffnung und Glauben vermitteln soll. Ja, aber durch die eigenen Eltern, das zerstört die Bindungsfähigkeit. Und wenn das Wenn diese Gewalt dauerhaft ist, dann entsteht eine schwer dissoziative Persönlichkeit. Und wenn diese Menschen Kinder haben, wird es schwierig für die Kinder. Ja? Also Prävention. Angst- und Zwangsstörungen sind sehr bekannt, ist aber nicht schlimm. Ja? Also die Mutter hat einen Waschzwang, peinigt ihre Kinder mit Händewaschen und so. Na, mei. Das können Kinder, da kann man sich anpassen. Ja? Persönlichkeitsstörungen ist schon schwieriger, weil da ist ein sehr kompliziertes, sehr wenig vorhersagbares Interaktionsverhalten für die Kinder. Ja? Also bekanntester Typus Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus. Da wechselt halt für ein Kind nicht vorhersagbar der emotionale Zustand, die Zuwendung, die Identifizierung des Kindes. Heute bist du mein König, mein Kleiner, mein Prinzi und du kriegst alles. Und morgen bist du das Teufelskind und ich sperre dich in den Keller. Ja? Und das ist, die Kinder versuchen ja rauszukriegen, was muss ich machen, damit ich eine nette Reaktion kriege, damit ich was zu essen kriege. Und wenn das nicht vorhersehbar ist, ist es schwierig für ein Kind. Ja? Okay, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter in die Details. Gibt es dazu Fragen? Nein. Es ist um 9 Uhr Fragestunde, aber bitte fragen Sie, wenn Ihnen irgendwas nicht einleuchtet oder Sie nicht verstehen. Also, viele Eltern, die schon merken oder auch in Behandlung sind, befürchten, dass sie den Kindern was vererben. Ja? Also man schaut ja immer, schauen meine Kinder mir gleich, habe ich ihnen meine Haare vererbt, mein Gehirn, meine Füße und so. Ja? Und wenn die Eltern psychisch krank werden, dann haben viele immer noch die Angst, sie erben, haben das vererbt. Und größere Kinder fragen sich das natürlich auch. Und ich sage jetzt mal ganz krass, das ist ein Erbe der NS-Zeit. Ja? Also da wurden ja aus Erbgesundheitsgründen psychisch kranke Menschen ermordet, zu Hunderttausenden. Und Menschen mit geistiger Behinderung. Also vor allem in Deutschland, aber ich glaube auch hier in Österreich. Das ist immer noch da. Ja? Das ist ein Trauma. Ein gewalttätiger Akt, ein gesellschaftlicher, genauso wie der Antisemitismus, der ja, zur Vernichtung von Millionen Menschen geführt hat, ist immer noch da. Das geht über Generationen. Und genauso gehen die Traumatisierungen in Familien weiter über Generationen. Was aber auch eine Ursache ist für dieses, ist es erblich, ist, die Genforschung behauptet, wir sind kurz davor, wir schaffen das. Das Gen für Alzheimer, das Gen für Depressionen, für Schizophrenie zu finden, das ist eine Lüge. Also alle, die sich auskennen in Genforschung, das ist eine Lüge, um Geld zu kriegen für die Forschung. Ja? Also keine Krankheit beruht nur auf einem Gen, sondern es ist immer das Zusammenspiel von mehreren Genen, von Auslösern, von hemmenden Genen, ja, von Dominanz- und nicht-dominanten Genen. Und auch noch von der Epigenetik, das ist die Hülle um die Gene, die bestimmen, ob das Gen ausgelöst wird oder nicht. Also es ist nicht erblich in dem Sinn, sondern es werden genetische Muster und Dispositionen, also Risikoprofile vererbt. Wenn überhaupt, dann kann man das sagen, ja. Auch wenn wir wissen, nach Aussagen von Kolleginnen und Kollegen, sie haben 40-70% der Kinder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie psychisch kranke Eltern. Das heißt aber nicht, dass es vererblich ist, ja. Man weiß inzwischen durch die Stressforschung, dass Todesangst, Kriegsstress, Gewalt und Folterfolgen sich schon auf die genetische Ausstattung auswirken, aber nur über diese Hülle, die dann, ich weiß nicht, wie es ausschaut, also man nennt es Epigenese, ja, da bin ich jetzt am Rande meiner Kompetenz. Aber da gibt es tatsächlich Forschungen, dass die Stressdisposition nicht nur über die Bindung zwischen Eltern und Kindern weiter vererbt wird, sondern tatsächlich auch biologisch. Und was viel wichtiger ist noch als Diagnose und Genetik, es gibt noch andere Risiken und die darf man nicht aus dem Auge verlieren, bloß weil die ein Elternteil oder beide psychisch krank sind. Nämlich Armut, Gewalt, Bildung, Bildungsmangel, Bildungslücken, Flucht, Krieg, frühe Verluste, Behinderungen. Ja? Und diese Risiken beeinflussen einander und potenzieren sich eventuell. Sie können aber auch ein Fenster für Ressourcen sein, natürlich. Ja? Und das sage ich vor allem in der Sozialarbeit. Also ich habe Lehrauftrage in der Sozialpädagogenausbildung. Dass das die Aufgabe ist, zu schauen, in welchen Bereichen, Lebensbereichen, sozialen Bereichen gibt es Risiken, wie schauen die ganz konkret aus und wo finden wir Ressourcen. Das ist das Wichtigste. Und nicht, wie ist die Diagnose von den Eltern. Okay, und wir müssen deswegen so früh anfangen, weil die Auswirkungen der psychischen Störungen der Eltern oder der primären Bezugspersonen sich über die Bindung, also über das, wird das Kind gehalten, bekommt es Augenkontakt, wird auf das Lallen, das Lachen, das Weinen geantwortet, mit der Stimme, mit den Händen, mit Taten, mit riechbaren und schmeckbaren und Schmerzlastnacherfahrungen. Okay? Und es gibt inzwischen in verschiedenen Kinderkliniken ganz gute Programme oder auch in den frühen Hilfen, wie lernen Eltern eine Bindungsfähigkeit? Das läuft mit Video und Videofeedback. Ich denke, einige von Ihnen kennen das. Starke Eltern, starke Kinder heißt eins. Eins heißt SAFE, S-A-F-E. Ja, ja. Mhm. Genau. Und je früher wir die einsetzen, ja, am besten nach der Geburt, also die Hebammen sind da wirklich sehr gefragt zu schauen, braucht es da was? Und die Bindungsfähigkeit muss sich auch verändern über die Jahre. Ja? Wenn das Kind lernt zu laufen, dann braucht es die Bindungsfähigkeit, das Kind auch ein Stück loszulassen. Sie kennen das alles. Viele von Ihnen sind Pädagoginnen und Pädagogen, ich weiß. Und was ich auch erst lernen musste, dass Sinnesbehinderungen von Kindern das Empfangen von Bindungssignalen behindern kann. Ja, also wenn sie blind sind oder taub, insbesondere als es noch keine U-Untersuchungen gab und es nicht erkannt wurde einfach, sind massive Störungen entstanden, die hätten durch Früherkennung verhindert werden können. So, falsch rum. So, jetzt gehen wir zu den Erziehungsfähigkeiten. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen die gut. Aber in Bezug auf bestimmte psychiatrische Störungsbilder sind es natürlich bestimmte Kategorien, wo man genauer hinschauen muss. Das eine ist die emotionale Stabilität oder Instabilität. Das ist für Kinder wichtig. Ich meine, die kriegen dann schon raus, wenn er jetzt so schaut, dann haut er mir gleich eine rein, dann verdrücke ich mich. Wenn er jetzt aber so schaut, dann kriege ich einen Schocki. Ja, so ungefähr. Und es gibt eben emotionale Instabilitäten bei diesen zyklischen Störungen. Also da ist besagter Papa dann ein halbes Jahr nicht ansprechbar und traurig und liegt im Bett und spricht von, er will nicht mehr leben und die Kinder zittern und versuchen, ihn aufzuheitern. Ja? Und im nächsten halben Jahr schmeißt er das Geld raus, geht mit ihnen die ganze Nacht auf Trebe in der Stadt und so. Ja? Und die Kinder finden es super, erstmal. Und dann gibt es die ständig wechselnden, noch viel unvorhersehbareren Instabilitäten, emotionale und auch Interaktionsinstabilitäten bei den verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. Ne? Und die Vorhersehbarkeit ist wichtig. Nicht die Störung als solche. Kinder können sich anpassen, aber sie brauchen eine bestimmte Logik. Ja? Ist auch zu beobachten bei den dissoziativen Störungen, also die schweren posttraumatischen Störungen, wo die Eltern auf bestimmte Trigger reagieren oder nicht reagieren oder erstarren, plötzlich überhaupt nicht mehr ansprechbar sind oder umfallen oder plötzlich Panik kriegen und aus dem Haus laufen und so. Ne? Größere Kinder können sich anpassen, passen dann auf die Eltern auf, werden parentifiziert. Kommen wir noch dazu. Also Angst und Zwänge ist nicht so schlimm, wenn die basale Bindungsfähigkeit da ist. Ich sage es nochmal. Einbeziehen von Kindern in Warnsystem wird spätestens, wenn die Kinder in die Schule kommen, ein bisschen aufgelöst oder zumindest erleben die Kinder da andere Systeme. Also das sieht man auch bei Kindern, die in Sekten aufwachsen und mit einem ganz bestimmten, sehr engen Glaubenssystem konfrontiert sind. Und ich meine, hier in Mitteleuropa gibt es Schulpflicht. Wenn sie dann in die Schule kommen, erleben sie was anderes und können sich vielleicht orientieren und mit den Widersprüchen umgehen. Aber die brauchen Unterstützung dabei. Dann der komplette Realitätsverlust bei psychotischen Phasen oder in starken schizophrenen Schüben. Wenn eine andere starke, präsente Bezugsperson da ist, können Kinder das abpuffern. Die gehen dann diesem psychotischen Vater oder Mutter aus dem Weg und halten sich an die Tante, die da ist. Ja? Wenn die aber nicht da ist und die Nachbarin auch nicht, dann wird es eventuell gefährlich. Und je kleiner die Kinder sind, habe ich schon dreimal gesagt. Das Ähnliche bei drogeninduzierten Psychosen. Ja? Es ist ja nicht so, dass Eltern entweder psychisch krank oder drogenabhängig oder alkoholabhängig sind, sondern häufig beides. Ja? Und das, wo habe ich das stehen? Ich sage es jetzt gleich. Ja. Okay, nein, ich sage es jetzt dazwischen, nicht dahinschauen. Das Suchtsystem und das psychiatrische System sind komplett getrennt, bei uns in Deutschland jedenfalls. Das heißt, die Menschen, die beides haben, erleben, die Drogen missbrauchen, immer wieder psychotische Schübe haben oder schwere Depressionen und oder Alkohol konsumieren oder Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, Medikamentenabhängigkeit, die sind lange nicht wirklich gut aufgefangen worden, sondern zwischen den Systemen hin und her geschoben worden. Ja, sie sind bei uns in der Suchthilfe nicht compliant, tun wir sie in die Psychiatrie. In der Psychiatrie heißt es, ja, Sie haben doch ein Suchtproblem, gehen Sie wieder zurück. Ja? Und das ist jetzt keine Konstruktion, sondern es ist so passiert. Und man muss auch da die Behandlungsmethoden und die Handlungsmethoden austauschen, voneinander lernen und mit den Menschen zusammenarbeiten und sie nicht für jedes Problem, was sie haben, zum anderen Facharzt zu schicken, wie es in der Medizin halt so ist. Ne? Und wenn wir jetzt auf die Kinder schauen, das Risiko, dass die Störungen entwickeln, verdoppelt und verdreifacht sich bei den sogenannten Doppeldiagnosen. Ja? Also hinschauen, fragen, wichtig. Jetzt gehen wir noch mal zur Vernachlässigung. Ich habe es halt vor allem erlebt, liegt aber dran, dass ich im psychiatrischen Bereich gearbeitet habe und auch immer noch arbeite, bei schwer traumatisierten oder geflüchteten Menschen, dass die einfach zeitweise nicht in der Lage sind, ihre Kinder adäquat zu versorgen. Und seit ich mit den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete zusammenarbeite, wird der Handlungsbedarf in diesen Einrichtungen nochmal sehr, sehr deutlich, also mehr als deutlich. Weil es heißt oft, naja, wir haben doch die Asylberatung da, die kriegen das alles mit, ja. sind überall unterbesetzt, hier auch, das weiß ich. Und sie kriegen vieles nicht mit und dann wird gesagt, na ja, die Afrikanerinnen, die kümmern sich sowieso alle miteinander, wenn da ein Kind auf die Welt kommt. Das ist ein Gerücht. Ja. Also diese Ignoranz können wir uns eigentlich nicht leisten für die Kinder, die hier zuwandern und hier die nächste Generation sind, die mich zum Beispiel pflegen werden in Kürze. Ja, okay, also diese Folien werden auf der Homepage vom Kinderdorf stehen. Sie können da noch genauer nachlesen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sammeln, zu beobachten, aufzuschreiben und uns auszutauschen, zum Beispiel zwischen Kita, Schulsozialarbeit, Sozialpsychiatrie, Suchthilfe. Ja, um das Kind zu beobachten und um unsere Erfahrungen mit unser Wissen über die Eltern auszutauschen, um einzuschätzen, was brauchen die Kinder. So, grundsätzlich, die gute Nachricht ist, dass wenige psychische Störungen dauerhaft ohne gesunde Phasen sind, weil Hetze fix. Hetzer. Wir brauchen die Inseln der Klarheit, also die sogenannten gesunden Phasen, um mit den Eltern zu sprechen. Es nützt nichts, wenn die gerade hochpsychotisch sind, dann zu sagen, wir machen jetzt einen Hilfeplan zusammen. Vergiss es. Ja? Und das werden sie im Nachhinein auch anfechten, sagen, also hier habe ich zugestimmt, dass mein Kind in Obhut genommen wird, bin ich nicht einverstanden, da war ich total baller und daneben, wie können Sie nur, ja? Ja, manchmal bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kinder zu nehmen. Aber die Inseln der Klarheit sind für die dauerhafte Arbeit mit den Eltern, egal ob das in der Kita ist oder ach, Entschuldigung, nein, da ist es, so. Im sozialpsychiatrischen Dienst auch, ja. Also wenn wir mit den Eltern dauerhaft ein gutes Netz für die Eltern und für die Kinder erarbeiten wollen, dann müssen wir auf die Inseln der Klarheit warten. Genauso macht man es in der Suchthilfe, ja. Bitte kommen Sie an dem Morgen ins Jugendamt und bitte ohne, dass Sie besoffen sind, ja. Ist nicht immer einfach, aber ja. Die Kooperationsfähigkeit. Es kommt nachher noch eine Folie, da steht drauf, fangen Sie dort an, wo eine Kooperation angeboten wird. Ja? Ich hatte mal eine Klientin, die hatte zwei Kinder, von der werde ich noch erzählen, und die hat gesagt, ich brauche nur eine Haushaltshilfe, ist mir alles zu viel. Okay, dann kriegt sie eine Haushaltshilfe. Und so kann man Vertrauen aufbauen. Ja? Also fangen Sie da an und rennen Sie nicht geschlossene Türen ein, solange sie noch zu sind. Die gehen auf mit allem, mit aller Erfahrung, die man miteinander hat und mit jeder Hilfe, die eine Familie bekommt. Das ist natürlich keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja? Dann die unspezifischen Hilfen hier. Da sind auch viele Eltern sehr viel eher ansprechbar dafür. Ja, zum Beispiel zu sagen, Mensch, Ihr Kind singt so schön. Wollen Sie es nicht zum Klavierunterricht in der Schule geben? Es zahlt auch die Schule. Ja? Und für das Kind, es kann endlich weg und was tun, wo es Spaß hat, wo es Freude hat, wo es andere Kinder trifft, wo eine Ordnung ist, eine Vorhersehbarkeit. Und was wunderschön ist, nämlich Musik. Und es kann seine Fähigkeiten entwickeln. Also Kinder brauchen ja nicht nur Bindung, sondern auch einen Raum, wo sie ihre Fähigkeiten entwickeln. Sie wollen lernen. Das wollen wir übrigens bis ins Alter. Bindung, der eine Vektor in unserem Leben. Und der andere ist Neugier, gestalten wollen. Also die unspezifischen Hilfen sind Gold wert und die, wenn Sie da Eltern dazu kriegen, dass Sie Ihr Kind endlich in die Kita geben, dann haben Sie schon 50% für das Kind an Chancen und an Resilienz drin. Und noch was ist wichtig, psychische Erkrankung ist nicht was, was man mal in den Griff kriegt und mit Medikamenten oder mit Therapie ein für alle Mal wegkriegt. Es kommt immer wieder und diese Instabilität bleibt bestehen, auch mit Medikamenten. Ja? Es gibt Menschen, die haben 20, 30, 40 Jahre lang an sich gearbeitet und können sich selber steuern, wissen genau, wann sie wieder Medikamente nehmen müssen, wann sie wieder in die Klinik gehen und so, ja. Aber ich höre so oft von Kolleginnen und Kollegen, also jetzt habe ich die dreimal angeschrieben und die antwortet mir einfach nicht. Ist unmöglich, sozialpsychiatrischer Dienst, ja. Habe ich gesagt, sie, das gehört zum Krankheitsbild. Ja, was ist es, dass sie da so dran ärgert? Wir müssen damit rechnen, wir müssen damit arbeiten. Ja? Okay. Langfristig fehlende Krankheitseinsicht und insbesondere Leugnen einer Schädigung der Kinder, dann müssen wir, das sind Grenzen, wo wir dann wirklich über kurz oder lang nicht mehr lange unspezifische Hilfen aufbauen, sondern wo man dann auch mal eine Inobhutnahme machen muss. Und nach meiner Erfahrung ist Inobhutnahme ein erster Schritt zur Kooperation bei vielen Eltern. Auch wenn sie sagen, ohne dieses Kind ist mein Leben nicht mehr lebenswert, das hält mich am Leben, dann sagt der Kollege vom sozialpsychiatrischen Dienst, ihr könnt ihr das Kind nicht nehmen. Sag ich, hey, was glaubst du eigentlich, wie das für das Kind ist? Ja? Wenn es merkt, es ist der einzige Lebenssinn und Lebenshintergrund seiner Mutter und wenn sie tot ist, dann versucht dieses Kind alles, die Mutter am Leben zu halten, zu erheitern, alles zu tun, was sie braucht und was sie will. Viele Kinder, die die Schule verweigern, pflegen psychisch und suchtkranke Eltern zu Hause, wenn man mal genauer hinschaut, ja? Nicht, weil sie ein Schulproblem haben. So, Entschuldigung. So, kurz zur Forschung. Es gibt viel medizinische Hochrisikoforschung, die finde ich leider für den sozialen und pädagogischen Alltag nicht besonders interessant. Es führt uns nicht weiter, es gibt uns keine Hilfen, die uns sagen, was wir tun sollen in unserem Fach. Ja? Es gibt aber inzwischen, also zum Beispiel der Lenz, Albert Lenz hat viel geforscht, der lehrt an der Hochschule in Würzburg, ist aber glaube ich inzwischen in Paderborn. Also es gibt schon Einzelne, die tatsächlich auch die Wirkung von sozialpädagogischen spezifischen Hilfen für Kinder von psychisch kranken Eltern untersucht, ja, oder von Kinderprogrammen, wie sie es hier auch haben, so Gruppen, die heißen bei uns Pegasus und hier heißen sie Kolibri, genau. Und der auch Handbücher geschrieben hat, aber es ist noch relativ selten. Und es gibt ein zweites Handbuch, Frühe Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern. Das kann ich Ihnen auch sehr empfehlen. Ja, die Zahlen habe ich Ihnen schon gesagt. Ach, es heißt, im Alter wird man weise und gelassen. Für mich stimmt es nicht. Ich werde immer wütender. Ja, das sind die Risiken. Der Einfluss der Mütter ist aufgrund der gesellschaftlichen Arbeitsteilung immer noch stärker, das ist klar. Ja? Früher hat man alleinerziehenden Müttern, die in die Klinik kamen, in die psychiatrische, sofort die Kinder weggenommen. Drastische Maßnahme. Heute ist es natürlich nicht mehr so, aber diese Frauen brauchen Unterstützung, das ist ganz klar. Und Achtung, problematisches Pairing. Also ein Partner oder Partnerin ist nicht unbedingt eine Absicherung für die Kinder. Manchmal im Gegenteil. So, zack. Inseln der Klarheit, das hatten wir schon. Wieso ist die Folie da? Weil ich schon wieder verkehrt rum. So. Mögliche Schädigungen der Kinder. Wir haben schon Viertel vor, mein Gott. Also Sie können das durchlesen. Sie sehen, es ist unspezifisch. Warum? Es kommt aufs Alter an, es kommt auf verfügbare Bezugspersonen an, es kommt auf die Bewältigungsstrategien an, die die Kinder einsetzen und haben. Und es wissen wir ja, dass vieles auffällige Verhalten oder viele Entwicklungsstörungen von den Kindern einfach auch ein Alarmsignal, ein biologisches und soziales Alarmsignal sind und insofern eine Bewältigungsstrategie. Ja? Ich bin auch im psychiatrischen Bereich, mit dem alle Symptome sind Bewältigungsstrategien von was, danach zu forschen, wozu dient das, viel weiter gekommen, als wie schädlich ist es oder wie krankhaft oder wie sonst irgendwas. Ja? Also Sie sehen, die Kinder machen alles und es bleibt uns nichts anderes übrig, als genauer hinzuschauen. Was ich auch gesehen habe und auch von Kollegen und Kolleginnen Familienrichtern gehört habe, dass viele Frauen, die selber sexualisierte Gewalt erlebt haben und schwer dissoziativ sind, entweder hochsensibel sind, wenn da irgendwas ist, Missbrauch durch den Partner der Kinder, oder sie blenden es aus, weil sie nämlich getriggert werden und sofort in den Status des eines ohnmächtigen Kindes gehen, wenn die Schlafzimmertürklinke runtergeht. Ja? Also genau nachschauen, weil das ist natürlich katastrophal für die Kinder. Die Mutter hilft nicht. Warum nicht? Ja? Dann tatsächliche Kindstötung. Es heißt immer wieder, ja, oh, Riesen geht durch die Presse. Die Frau hat ihre Kinder aus dem Fenster geschmissen, ihr Baby im Wald erfrieren lassen und so. Die meisten Kindstötungen machen Männer an ihren eigenen Kindern, wenn die Frau sich trennt. Und das muss man wissen. Die Zahlen sind viel höher als schizophrene Frauen, die ihre Kinder aus dem Fenster schmeißen. Ja? Also bei Trennungssituationen, aber das ist eine andere Kiste, aber auch psychisch kranke Frauen trennen sich und wollen es nicht wahrhaben, dass der Mann wirklich gefährlich werden kann, machen sie ein Schutzkonzept. Okay. Noch ein Plädoyer, scheinbar nicht geschädigte Kinder, die sind irgendwie groß geworden damit und fangen dann an, ihre kranken Eltern zu beschützen, abzupuffern. In der Suchtarbeit nennt man das Co-Abhängigkeit. Die Kinder sind sehr kompetent. Sie machen das gut. Man darf das auch nicht entwerten, wenn ein Kind sowas macht, ne? Sondern sagen, Mensch, das machst du toll und weißt du, ich bin jetzt auch noch für deine Mama da. Das ist die wichtige Botschaft. Und das dann auch zu zeigen. Ja, wenn Sie zum Beispiel als ambulante Erziehungshilfe in der Familie drin sind oder als Ärztin oder so, ja, zu zeigen, sichtbar, die Kinder können sich langsam aus der Verantwortung ziehen und wieder Kind sein. Wenn ich Ihnen das nur sage, warum sollen Sie das glauben? Ne? Die sind aber auch belastet natürlich. Sie sind sehr reif, sehr selbstständig und haben ein brüchiges Fundament. Ja, also sie haben eine Bindungsschwäche. Sie können schwer in Beziehungen gehen oder sie müssen immer gleich sorgen, sowohl in der Klasse, sind dann Klassensprecher oder die Erzieherin der wild herumlaufenden Straßenkinder und so. Ja, und übrigens viele parentifizierte Kinder werden dann Sozialarbeiterinnen, Psychologen, Seelsorgerinnen, ja? Erzieher. Meine Beobachtung. So, wichtig sind die Schutzfaktoren. habe ich alles schon gesagt, können Sie nachlesen. Und wir sind ja da auch aufgerufen, fündig zu werden. Ja? Also jede Familie, jede Nachbarschaft hat unterschiedliche Ressourcen und es macht Freude. Das ist auch was, ja. Also es macht viel mehr Freude, nach Ressourcen zu suchen, statt immer zu sagen, Gott, wie kann ich noch weitere Schäden verhindern? Natürlich muss ich das, ja. Aber ich mache mir selber eine größere Freude und habe einen Spaß dran, wenn ich merke, oh, wenn ich da hinschaue, da finde ich noch was, ja. Wenn ich da hinschaue, da finde ich noch eine Ressource. Da taucht plötzlich jemand auf, ja. Oder da merke ich eine Begabung, die ich nutzen kann zum Schutze der Kinder. So, also ich weiß nicht, ob ich das noch machen soll, 10 Minuten. Also wenn Sie das wollen, lesen Sie das durch. Es kommen ein paar wichtige Hinweise, nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern auch von Menschen, die selber, also von erwachsenen Kindern psychisch kranker Eltern, die haben sich auch sehr kompetent geäußert. Gibt es Homepages, die finden Sie auf der letzten Seite. Die haben Bücher geschrieben und die schreiben auf, was ich gebraucht hätte, ja? Und wie es möglich ist, mit meiner psychisch kranken Mutter, meinem schwer depressiven, traumatisierten, kriegstraumatisierten Vater zu sprechen, ja? Katja Beck zum Beispiel. Broschüre Kinder psychisch kranker Eltern, ein Thema für die Schule von Katja Beck. Das ist eine erwachsene Tochter von, glaube ich, sogar 2 psychisch kranken Eltern. Und die hat viel Unterrichtsmaterialien und viel Hinweise für die Beratungs- und Betreuungsarbeit in Familien mit psychisch kranken Mitgliedern entwickelt. Ganz fantastisch. Ich glaube, sie hat auch eine Homepage und Filme da drauf. Das Wichtige ist, mit was Positivem anzufangen. Das vergessen wir so oft. Ja, vor allem wir Psychologen und Psychologinnen. Wir sind halt sozialisiert auf Störungsbeseitigung. Ne? Und dann nicht reinzugehen und zu sagen, Ihr Kind stört. Und also wie Sie neulich wieder halb nackt hier angekommen sind und das Kind aus dem Kindergarten abgeholt haben, das geht gar nicht. Ja, sondern ich sage also, Sie haben ein tolles Kind, das kann das und das und das und das. Und dann sagen Sie noch, wie geht's Ihnen, wo kommen Sie jetzt gerade her und so. Ja, also erstmal das Vertrauen aufzubauen, das dauert länger als bei Menschen, die einigermaßen stabil sind. Ja, und da ist alles recht, was uns einfällt. Bis dahin, oh, wo haben Sie die tollen Schuhe gekauft? Ja, es ist wurscht. Hauptsache, wir finden irgendeine Ebene, um Vertrauen aufzubauen. Zweitens, wir gehen davon aus, dass die Eltern das Bestmögliche für ihre Kinder wollen. Sie können mir glauben, dass mir das auch sehr häufig sehr schwer gefallen ist und den ganzen Mitarbeiterinnen vom FTZ. Ja? Weil sie tun nicht das Beste und sie sind bösartig und sie verdonnern ihre Kinder, sie sperren sie ein und so. Ne? Und irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden, was wollen sie für ihr Kind? Was finden sie gut an ihrem Kind? Was lieben sie an ihrem Kind? Ja? Und ich gehe davon aus, dass Sie das Beste für Ihr Kind wollen. Was wollen Sie damit, wenn Sie das Kind in den Keller sperren? Ja? Okay. Wichtig ist natürlich, das brauche ich Ihnen, glaube ich, auch nicht sagen, auch die Grenzen zu verdeutlichen, also nicht zu lange zu warten. Und auch sehr deutlich zu machen bei Schutzvereinbarungen zum Beispiel, bis wann irgendwas passieren muss, sonst müssen wir leider die Kinder erstmal mitnehmen. Die Schuldfrage. Die Eltern fragen sich auch, bin ich schuld, wenn die Kinder nicht funktionieren? Die Kinder fragen sich, bin ich schuld? Und da brauchen die Eltern das gar nicht sagen. Ja? Meine Mutter hat immer gesagt, ihr bringt mich noch ins Grab und ihr seid schuld, weil ihr da seid, muss ich bei diesem Mann bleiben. Können Sie sich vorstellen, das ist ein Wahnsinns-Double-Bind. Ja? Und, sie hat uns die Schuld zugeschoben und dann war sie wieder ganz freundlich. Und so, ne? Naja, bin ich halb Psychologin geworden, ja, um das rauszutüfteln, wie das zusammenhängt. Aber ich habe dann in meiner Arbeit, ich habe auch mit vielen muslimischen Müttern psychisch kranker Töchter oder Söhne gearbeitet, die selber aber schwer traumatisiert waren. Und da ging mir so auf, dass dieses, die Mutter ist an allem schuld, was bei uns in 50er Jahren ja auch so war und irgendwo immer noch so ist, ja. Oder die schizophrenogene Mutter. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Konzept noch kennen aus den 70er Jahren. Die Anfänge der Sozialpsychiatrie. Die Mutter macht die Kinder schizophren. Da schaut man nach, wie waren die Interaktionen. Der Vater spielte keine Rolle, ob er da war oder nicht. Naja, jedenfalls, aber bei Muslimen ist es so, die Mutter ist immer schuld. Wenn die Kinder schlechte Noten haben, wenn die Randale machen, wenn die Feuer legen, wenn die die falsche Person heiraten, die Mutter ist immer schuld. Und diese Wucht, diese Art von Schuldgefühlen, das war mir wirklich neu und das hat mich umgehauen. Ja? Und dann habe ich natürlich erstmal gesagt, nein, sie sind nicht schuld, bringt ja nichts, ja? Sondern sagen, also Frau C., da ist Ihre Überzeugung und Ihre Kultur hat Ihnen das und Ihrer Mutter und Ihrer Tochter eingepflanzt und hier ist die Wissenschaft und Sie leben hier seit einigen vielen Jahren oder Jahrzehnten und Sie sind auch Wissenschaftlerin, also die eine Frau war sogar Naturwissenschaftlerin, ja. Und jetzt legen wir das mal nebeneinander und so liegt es in Ihnen und kämpft in Ihnen. Und mal fühlen sie sich so schuldig, dass sie sich und ihrer Tochter das Leben nehmen müssen. So, dazu hatte das nämlich geführt bei ihr. Ja. Und dann wieder haben sie eine Sauwut auf ihre Tochter. Sie dürfen aber nicht wütend sein als Muslima und so. Ja. Aber sie können bei mir rumbrüllen. Wunderbar. Und ich spiegle ihr die Wut. Und so habe ich halt mit ihr gearbeitet. Also die Widersprüche erstmal auf den Tisch zu legen und zu balancieren und nicht zu sagen, ja, aber... Es stimmt doch gar nicht. Das ist eine große Kunst und das kann man üben. Und bei Menschen, die an so Konflikten krank werden, egal ob das jetzt wie diese Mutter eine Angehörige ist, oder die Kinder, die haben ja auch Loyalitätskonflikte noch und nöcher. Ne? Also sie lieben ihre Eltern, sie halten zu ihren Eltern. Immer. Das ist unser Bindungssystem, auch wenn sie halb tot geprügelt werden. Es ist so. Das wissen sie besser als ich. Okay. Also, dieses mit der Schuld umgehen ist eine wichtige Frage, weil unsere Aufgabe ja auch ist, wenn wir mit den Erwachsenen, mit den Eltern arbeiten, diese Schuldgefühle in Verantwortung. Ja? Was können Sie jetzt tun in Ihrer Position mit Ihren Einschränkungen, indem Sie mit uns zusammenarbeiten, indem Sie das Kind in die Kita gehen lassen und so weiter? Ja? Das ist eine große Kunst. So, was Sie nicht tun sollen, lasse ich mal weg. Hier sind die Materialien auf der letzten Folie und die werden demnächst dann auf der Homepage stehen, zu finden sein. Und wie gesagt, es gibt auch inzwischen ein paar ganz gute Bücher, wenn auch sehr wenige zu dem Thema. Ich finde, es reicht jetzt. So, jetzt dürfen Sie fragen.
Warten Sie bitte noch. Ja. Vielen Dank, Frau Hilsenbeck. Sie haben schon die Fragerunde eröffnet. Ich möchte kurz noch die Spielregeln erklären, so viele gibt es nicht. Bitte warten Sie, bis mein Kollege Martin Kruger mit dem Mikrofon bei Ihnen ist, damit man Sie auch im Saal dann gut hört, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen zum Vortrag von Frau Hilsenbeck haben. Zeigen Sie deutlich auf, damit wir sehen, wer eine Frage hat und dann wäre es ein Selbstläufer. Die Frau Hilsenbeck hat schon Platz genommen, um Ihre Fragen zu beantworten.
Das ist wunderbar. Ich habe gedacht, ich muss jetzt da rumflitzen.
Ich schaue in die Runde, gibt schon Fragen. Man muss wahrscheinlich den Vortrag zuerst einmal noch ein bisschen wirken lassen, sitzen lassen. War doch sehr umfangreich. Sie haben einen sehr breiten Bogen gespannt, von der postpartalen Depression anfangend, mit sehr vielen Einblicken aus der Praxis. Sie haben Systemfehler aufgezeigt, wenn ich da an das Hin- und Hergeschiebe zwischen Suchteinrichtungen und psychiatrischen Einrichtungen denke. Dennoch gibt es schon jemand, der etwas vertiefend wissen möchte. Das ist noch nicht der Fall. Ich habe natürlich mir auch ein paar Fragen überlegt. Ich denke, es ist ein wahnsinniges Tabuthema. Und mich hätte auch interessiert, wie Kinder mit diesem Druck umgehen. Sie haben vielleicht Sorge, dass sie da jetzt nichts verraten dürfen, dass die Mama oder Papa krank ist, ziehen sich vielleicht dadurch noch mehr zurück. Wie geht man da auf Kinder zu? Wie kann man ihnen diesen Druck nehmen? Wie können sie auch in der Öffentlichkeit damit umgehen, die Kinder?
Ja, also das Gute ist nochmal, dass wir eine Schulpflicht haben. Wir können sie in der Schule ansprechen. Ja? Wir können sie im Fußballclub ansprechen. Wir können sie auf der Straße ansprechen, weil die flüchten auch manchmal, die Kinder. Es gibt schon Kinder, die bleiben dann nur zu Hause. Die verweigern die Schule und hängen im Internet immer mit einem Ohr, was macht Papa gerade, was macht Mama gerade. Ne? Aber die meisten Kinder wechseln zwischen da bleiben und kontrollieren ja? Und flüchten. Kinder suchen sich Szenerien und Gemeinschaften oder Lokalitäten, wo sie auch mal Kind sein können. Hm. Ja? Das heißt, wir sind überall aufmerksam, wenn Kinder mal mit uns das Gespräch suchen. Egal, ob wir im Kirchenchor sind oder in der Schule oder wo auch immer. Ja? Also das ist so das eine. Und wie gesagt, also ich fände es auch sehr wichtig, dass die Kita-Plätze tatsächlich so gut ausgestattet werden, dass man eine Familie beknien kann, die Kinder in die Kita zu tun. Also insbesondere die eingewanderten und geflüchteten Kinder. Das ist die erste Chance, akzentfrei Deutsch zu lernen. Ja, also wenn die hier bleiben sollen und sie gehen nicht in die Kita und lernen erst in der Schule Deutsch, ist es schon ziemlich spät. Also es ist ein ganz anderer Aspekt, aber auch da gibt es dann Möglichkeiten, wie die achtsame Erzieherin, der achtsame Erzieher langsam einen Kontakt zu der Familie aufbauen kann.
Hm. Ja. Danke. Gibt es mittlerweile Fragen im Saal? Immer noch nicht. Eine Frage habe ich mir natürlich schon noch vorbereitet. Ich habe mir ein paar Dinge angeschaut.
Oder im Widersprüche, Vorfeld. Entschuldigung. Oder
auch gern, aber ja, auch klar, Widersprüche. Anmerkungen, Widersprüche.
Also Sie, da habe ich was ganz anderes erlebt, als Sie da so dreimal gesagt haben und so. Ne? Oder auch ganz konkrete Fragen. Da kenne ich.
Hier meldet sich ein Herr in der dritten Reihe.
Servus erstmal. Frage oder ein Widerspruch, und zwar: Ist es sinnvoll, die Eltern anzusprechen? Also gerade wenn es jetzt, ja, es ist ja, wir haben ja eine Meldepflicht als Pädagogen. Wann ist sinnvoll, die Eltern anzusprechen, und wann sollte man es eher melden? Und genau.
Ja, also es ist immer sinnvoll, möglichst früh die Eltern anzusprechen und nicht so, also ich glaube, sie haben einen an der Waffel oder so, ja? Sondern, oder warum kommen Sie immer mit so einer Alkoholfahne hier an? Ja, sondern Sie haben ein reizendes Kind, der ist wirklich sehr aktiv und was der schon alles angestellt hat und so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Sie ihn dann abholen, dann geht er auf Sie zu und irgendwie sind Sie geistesabwesend. Da frage ich mich, freuen Sie sich, wenn Ihr Sohn kommt, oder sind Sie genervt von ihm und so, ja? Also so langsam über das Positive reingehen und so früh wie möglich, ja? Weil es dauert Wochen und Monate, bis man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, um überhaupt zu schauen, ist da eine Kindeswohlgefährdung, die ich melden muss, ja? Ich meine, natürlich, ich habe zum Beispiel ja in einer Supervisionsgruppe, das war an der Hochschule, genau, duales Studium, mehrere Arbeiten im Kindergarten, und da hat eine erzählt, da ist ein Kind, das sitzt nur da, schaut ins Leere, ist 4 Jahre alt, spielt nicht, bewegt sich nicht, nimmt keinen Kontakt auf, schaut nur ins Leere, ist völlig erstarrt und sage ich, um Gottes Willen, ihr müsst sofort eine Meldung machen. Ja, ich bin zur Chefin gegangen, weil die muss das machen. Die hat gesagt, nein, ich will nicht, dass unsere Kita einen schlechten Ruf bekommt. Dann sagte die Studentin, was soll ich machen? Ich sage, scheiße. Ja. Das ist, es gibt ja die anonymen, die Fachberatungsstellen bei euch sicher auch an den Jugendämtern, wo man den Fall schildern kann. Ich arbeite in der Kita, ich sage Ihnen nicht wo. Ja, ich muss keinen Namen nennen. Und schildern Sie und dann macht man eine gemeinsame Einschätzung. Ist da Kindeswohlgefährdung? Muss man das Kind mitnehmen? Ja? Und was sie dann noch mehr erzählt hat, was die schon wussten, was in der Familie alles los ist und nicht passiert, wir haben gesagt, um Gottes Willen. Ja. Aber sie ist nur Studentin. Ja. Duales Studium, sie ist Studentin, sie hat keinen gescheiten Arbeitsvertrag so, und sie traut sich nicht. Und dann sage ich, okay, dann wechseln Sie Ihren Arbeitsplatz und machen Sie eine Anzeige. Hat sie bisher noch nicht gemacht. Und das muss ich aushalten, ja? Ich halte es schwer aus. Ist es soweit? Ja. Und Sie sind Erzieher, Pädagoge. Mhm. Und Psychologiestudent, ja. Genau.
Ja, Sie haben gesagt, auch stille, zurückhaltende Kinder brauchen Hilfe oder leiden. Und oft sind es genau diese Kinder, die leiden. Die anderen Kinder, die auffällig sind, da handelt man ja meistens sowieso und schaut, was man für dieses Kind tun kann.
Ja.
Und wir machen oft die Erfahrung, also ich bin bei der Kinder- und Jugendhilfe, dass ich von den Schulen höre, ja, dieses Kind hat kein Problem, es ist still und zurückhaltend.
Ja. Ich meine, Stille und Zurückhaltung ist jetzt erstmal eine Charaktereigenschaft, ja. Aber wenn das Kind sich nicht traut zu sprechen, so wie das, von dem ich gerade erzählt habe, und in der Schule erbleicht und ohnmächtig wird, wenn es aufgerufen wird, dann besteht schon ein Handlungsbedarf. Ne? Aber es ist einfach so, die stillen, überkompensierenden, kraftvollen Kinder, das fällt uns nicht auf. Ja? Das fällt den Lehrkräften nicht auf, die sind froh, die übernehmen oft, die wischen halt dann die Tafel ab und sortieren die Bücherei und so. Ja? Und auffallen kann das nur vielleicht einer Nachbarin, ja, die sich dann dieses Kindes annimmt und mit ihr redet oder mit ihm. Ne? So kann man nur hoffen, dass das Kind woanders her was bekommt. Ja, und es ist ja auch so, für diese Kinder eine Jugendhilfe zu bekommen, ist schier nicht möglich. Ja, weil psychische Erkrankung der Eltern, selbst wenn wir sie wissen, ja, ist kein Kriterium für Hilfebedarf, obwohl die Prävention eigentlich Aufgabe der Jugendhilfe auch ist. Ja. Und bei knappen Kassen, also das Jugendamt Weilheim zum Beispiel, der wirtschaftliche Leiter, der hat ganz offen gesagt, der prahlt damit in aller Öffentlichkeit, dass er am wenigsten Geld ausgibt von allen Landkreisjugendämtern in Oberbayern. Ja. Warum? Weil er sagt, verweist die Leute weg, verweist sie woanders hin. Da muss schon ganz viel begründet werden und geklagt werden, bis eine Familie da mal Hilfen bekommt von diesem Jugendamt. Ja. Ja.
Gibt es weitere Fragen? Ah, da meldet sich wer.
Gibt es viele psychisch kranke Eltern, die den Schein wahren können, wenn sie ihre Kinder abholen? Würde ich jetzt mal sagen, weil ich arbeite selber in einer Einrichtung, mhm. aber ich glaube, mir würde das nicht sofort auffallen.
Nein, genau.
Das ist, glaube ich, schwer, oder?
Ja.
Halt, weil
das so. Fällt ihnen nur auf, wenn die wirklich in einer Phase gerade sind, wo sie komplett ausrasten. Also die eine Frau, mit der ich mal gearbeitet habe vor Jahrzehnten, die ist dann immer in die Schule gegangen, wenn sie richtig manisch wurde, wenn sie wieder ihre Medikamente abgesetzt hat, ist sie in die Schule gegangen, den Kindern war es super peinlich, hat rumgebrüllt, ist in die Klassenzimmer gegangen, hat gesagt, was ist das hier für ein faschistisches System und so weiter. Ja. Dann hat sie Hausverbot bekommen. Es war den Kindern ebenfalls super peinlich. Es war noch so eine Elite-Schule, ja, Waldorfschule. Sie hat es wirklich gut gemeint. Sie wollte, dass ihre Kinder eine gute Schule bekommen. Und in ihren Phasen hat sie jedes Mal wirklich einen Riesenmist gebaut. Und erst dann wurde es deutlich für die Schule. Ne? Und dann hatten wir Fallkonferenz beim Jugendamt. Da waren natürlich die Bezugslehrkräfte dann auch dabei. Und die Erzieherin von der zweiten Tochter aus der Kita. Und es war schwierig genug, dass wir es geschafft haben, dass die Kinder in der Schule bleiben können. Ja? Die haben gesagt, das geht nicht mehr, das kann man den Eltern und den anderen Kindern nicht zumuten. Haben sie ja recht. Ja? Aber ich sage, bitteschön, das ist nur einmal im Jahr. Einmal im Jahr wird sie wieder manisch. Ja, so. Ja und da bin ich jetzt nicht wahnsinnig drauf eingegangen, aber wir wissen alle, und alle, die jetzt nicht gerade in der Psychiatrie arbeiten, dass die nicht diagnostizierten, schwer psychisch angeknacksten Eltern am allerschwierigsten zu kontakten sind. Ja. Sie haben auch keine Inseln der Klarheit erarbeitet, eventuell. Ne? Das ist schwierig. Und da braucht man ganz viel Gesprächskompetenz für die Elterngespräche. Und sie brauchen eine Chefin, die sie dabei unterstützt. Ne? Oder ein Chef. Sie haben alle einen Anlass, hier zu sein. Ich freue mich übrigens sehr, dass so viele gekommen sind. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, Kinder psychisch kranker Eltern.
Frage scheint gerade keine mehr im Saal zu sein. Ich möchte gerne etwas, eine Frage an Sie noch stellen. Ich habe im Vorfeld recht interessante Dokumentation gesehen vom SRF, ein Projekt, das man in Basel gemacht hat, ein Patenschaftsmodell, wo, Sie nicken, Sie kennen es offenbar, wo vor allem sind vor allem Frauen, Mütter, die psychisch krank sind, die oft alleinerziehend sind, denen dann ein Pate oder eine Patin ein-, zweimal in der Woche zur Seite gestellt wird und eigentlich vor allem auch den Kindern zur Seite gestellt wird, damit die Stabilität gewinnen, damit sie eine Person haben, wo sie sich geborgen fühlen, wieder so einen sicheren Alltag erleben können und einmal die Angst, was ist denn da mit der Mama los, ein bisschen ablegen können. Gibt es das nur in Basel? Ist das woanders angedacht?
Nein, das gibt es inzwischen in vielen Städten und auch Landkreisen. Es ist halt... Noch, es gehört nicht zur Standardversorgung, sage ich mal so, ja, oder zur Standardjugendhilfe. Es sind immer einzelne Professionelle aus den verschiedenen Hilfe- und pädagogischen Systemen, die sowas aufbauen und initiieren. Und dann finden sich immer Ehrenamtliche, die vielleicht selber sowas in der Kindheit erlebt haben oder in der Nachbarschaft und so, und die sagen, das mache ich jetzt. Ja, das mache ich jetzt. Und es gibt Projekte, wo diese Ehrenamtlichen geschult werden und auch wirklich eine Patinnen-Patenfunktion übernehmen und teilweise die Kinder zu sich, mit den Kindern in Urlaub fahren oder das ganze Wochenende die Kinder bei sich haben. Und es gibt welche, die nur stundenweise in den Familien sind. Und da ist natürlich der Entlastungseffekt ein anderer. Ne? Also sehr viel fokussierter, wenn man nur 2 Stunden als Ehrenamtliche in so einer Familie ist. Da muss man sich gut überlegen, was mache ich und gleichzeitig aus dem Herzen rausarbeiten. Ja? Also so, wie wir halt auf Kinder reagieren, das ist uns ja auch angeboren, zum Glück. Ja. Und wenn man aber Wochenenden hat und eine Schulung, eine regelmäßige oder eine Intervisionsgruppe im Jugendamt, weil es wird nicht einfach. Ja? Die Eltern werden eifersüchtig, sie fühlen sich scheiße, sie hintertreiben es wieder, sie sind unendlich dankbar und wollen immer mehr. Ja? Also es kann alles Mögliche passieren, auch wenn man eigentlich nur für die Kinder da ist. Und da braucht es eigentlich eine Intervisionsgruppe, also eine Besprechungsmöglichkeit, eine Beratungsmöglichkeit, um nicht irgendwann ausgebrannt oder genervt zu sein und sagen, jetzt...
funktioniert also, aber ist ausbaufähig. Und was ich raushöre, es finden sich zum Glück viele Ehrenamtliche, die das machen wollen.
Ja, ich meine, die ganze Integrationsarbeit von den geflüchteten Menschen und Eingewanderten hängt an Ehrenamtlichen. Also, sage ich mal, mindestens 50%. Ja.
Schauen wir noch mal in den Saal. Gibt es noch Fragen?
Es sind, glaube ich, auch Ehrenamtliche da.
Das ist nicht der Fall. Dann sage ich...
Jetzt.
Jetzt doch. Wunderbar. Dann wäre ich fast zu schnell gewesen.
Ja, ich bin pädagogische Beraterin hier in Dornbirn und wir haben jetzt immer mehr mit Kindern von psychisch kranken Eltern zu tun. Mhm. Sie haben in Ihrem Referat erwähnt, dass die Bindungsfähigkeit eher brüchig ist bei diesen Kindern. Wie kann ich da als Pädagogin darauf eingehen, dass es sich stabilisiert, damit das Kind später fähig ist, eine gute Bindung einzugehen?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage. In welchem Rahmen arbeiten Sie mit den Kindern?
Ich arbeite momentan nur beratend bei Eltern, Lehrer und Kindern natürlich und ich spiele sehr viel mit den Kindern.
Ah ja, aber Sie sind Ehrenamtliche und nicht Schulsozialarbeiterin?
Nein, ich bin Lehrer, also von der Profession her Lehrerin.
Sonst Lehrerin. Ah ja, okay.
Genau. Mhm. Ja.
Also das eine ist Zuverlässigkeit, das wissen wir auch, ne? Verbalisieren, dass die Kinder sich wahrgenommen fühlen. Das ist was, was sie vielleicht nicht kriegen oder auch so eine inadäquate Resonanz. Ja? Wenn das Kind schreit und protestiert, ich will aber jetzt keinen Kartoffelbrei oder so, ja, dann heißt, boah, du bist ein böses Kind. Es ist nicht böse, es will bloß keinen Kartoffelbrei. Ja? So. Es heißt nicht, dass ich dann gleich was anderes liefere als Mutter, aber es will bloß keinen Kartoffelbrei. Ja? So. Also diese emotionale Resonanz, dass ich zurücklache, wenn das Kind lacht, dass ich sage, Mensch, ich freue mich, dass es dir gut geht, ja, oder dass ich sage, oh, jetzt bist du aber sauer auf mich, ja, das ist ganz wichtig, dass die Kinder lernen, ihre Gefühle zu unterscheiden, zu benennen, ja, und da können sie ganz viel tun. Ne? Spiegeln, ja, mit dem Gesicht, mit unseren Handlungen und verbal spiegeln, ja, genau, so nennt man das auch. Also das ist ein Teil von Bindungslernen, dann eben die Zuverlässigkeit. Ich komme übermorgen wieder und dann machen wir das und das zusammen. Und wenn es nicht geht, kann sein, mich haut's hin oder irgendwas, ja, dann sage ich dir Bescheid, gib mir deine Handynummer. Nur so. Ne? Und sich interessieren. Ja, was machst du, was willst du nicht? Was liest du gerade, was möchtest du spielen, was kennst du noch für Spiele und so. Sich interessieren einfach. Ja? Es gab mal einen Kindheitsforscher, ich weiß nicht mehr, wer das war, mein Kopf ist auch nicht mehr so gut, der hat gesagt, das Leuchten in den Augen der Eltern ist so wichtig. Ja? Also, dass ich da bin mit meiner ganzen Person. Und es ist schon viel, es ist viel verlangt. Ne? Ja. Und wir können nicht alles ausgleichen, aber Kinder machen aus kleinen positiven Erfahrungen für ihr Leben lang etwas, was sie stützt und worauf sie zurückgreifen. Und nicht zuletzt arbeiten wir Therapeuten und Therapeutinnen ja auch damit. Ne? Fragst du also, wer in deinem Leben war eine wichtige Person für dich, positiv, negativ? Denk mal nach, gab es da eine Person, die einmal dich angeschaut hat und gesagt hat, boah, du hast es schwer mit deinen Eltern, gell? Oder eine Person, die gesagt hat, hey, aus dir wird was, du packst es. Ja? Und dann geht man in die Verinnerlichung, in die Verfügbarkeit von dieser inneren Stimme und diesem Bild und setzt sie in verschiedenen imaginierten, vorgestellten Situationen ein und das stabilisiert. Ja? Also diese Person können Sie sein, als Lehrerin, als ehrenamtlicher Opa, ja? Als Familienpatin, als Erzieher.
was ist mit dem, mit Konfrontation mit dem, was geschehen ist? Also wir sprechen immer darüber, dass das Kind Kind sein soll oder ihm die Chance zu geben, ein Kind zu sein. Aber ja, was macht man mit dem, was geschehen ist? Also ich bin kein Pädagoge.
Sie meinen die Störungen, die bereits vorliegen, oder ansprechen, was Sie alles haben mitmachen müssen?
Genau, ja.
Also, was Sie alles
wenn ein Psychologe mit mir jetzt spricht, dann wird er ja nicht nur, wie Sie gerade gesagt haben, die positiven Aspekte ansprechen, sondern auch das, was nicht gepasst hat. Oder wie ist das bei Kindern, also bei sehr jungen Kindern?
Also mit Kindertherapie kenne ich mich nicht aus. Da kann ich Ihnen wenig dazu sagen. Ich habe eine Schwester, die begnadete Heilpädagogin war in ihrem Berufsleben. Und die hat mir viel erzählt, wie sie da vorgeht. Also die macht es, hat es viel mit Spieltherapie, Musiktherapie und so gemacht. Ja, kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich nur mit Erwachsenen aus. Und natürlich kommt eine Konfrontation. Ja, das Anerkennen des Leids, das überhaupt anzusprechen. Ja, sie machen sich Vorwürfe, dass sie nicht bindungsfähig sind, dass sie bei in keiner Beziehung bleiben können. Wer hat ihnen denn Bindung vorgelebt? Wer hat zu ihnen gestanden? Wo haben sie eine sichere Bindung erlebt, die nicht ambivalent war, nicht nur ambivalent? Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie das noch nie wirklich erlebt haben. Da ist ein Riesenloch. Da sind ihre Bedürfnisse nicht beantwortet. Und diesen Schmerz zu spüren und die Trauer darüber, das ist sicher. Das gehört auch in die Psychotherapie. Allerdings, ja. Und Selbsthilfegruppen. Also Selbsthilfegruppen von Jugendlichen oder Kindern oder Erwachsenen, Kindern von psychisch oder suchtkranken Eltern, ist wahnsinnig wichtig, weil die anderen Leute vielleicht vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, und das Verbalisieren zusammen ist ungeheuer hilfreich. Ja. Also Selbsthilfegruppen, ich stehe ja auf Selbsthilfegruppen. Ich habe immer noch eine von alten Frauen, fantastisch. Wir tauschen uns aus über das Altwerden und über Frauenveranstaltungen in München und Demos und Vorsorge und den Krieg und so. Fantastisch, kann ich nur empfehlen. Ja, also Selbsthilfegruppen sind eine wesentliche Stütze. Das habe ich jetzt danke, dass Sie mir durch Ihre Frage die Vorlage gegeben haben. Das habe ich noch nicht groß ausgewalzt. Aber für die Kinder und Jugendlichen und auch für die jungen Erwachsenen ist es ungeheuer wichtig. Und wenn Sie mal in den Selbsthilfeportalen schauen, NACOS zum Beispiel, ich glaube, da sind auch die Österreicher und Schweizer schon drin, ja, und eingeben, Selbsthilfegruppen, Jugendliche, Kinder, psychisch kranker Eltern, da werden Sie finden, wo es sowas gibt.
Noch eine Frage zur Erwachsenentherapie. Es gibt immer wieder den Streit, soll man eben als Erwachsener diese Erfahrungen anschauen oder ist besser, sie ruhen zu lassen? Führt es zu einer Retraumatisierung, wenn man darüber spricht? Gibt es ganz heftige...
Also ich kann Ihnen nur sagen, was ich meine und wie ich arbeite. Ich mache kaum mehr Therapie, wie ich anderen beibringe zu arbeiten und was meine Erfahrungen sind. Und ich bin halt tiefenpsychologisch orientiert, ja, und Musiktherapie und Körpertherapie und so. Es ist wahnsinnig wichtig zu schauen, was trägt erstmal. Und nicht gleich, den Fehler habe ich auch gemacht, als ich von Trauma und so erfahren habe, reinzugehen und die Leute zu destabilisieren. Ja? Also immer schauen, was trägt und kann die Person sich innerlich steuern, dass sie wieder aufs feste Land, aufs feste Ufer kommt. Ja? Also nicht einfach reinschmeißen mit irgendeiner Übung oder einer Konfrontation und die wissen nicht mehr, wie sie dann rauskommen aus dem wilden Meer, in das sie dann fallen oder das eiskalte Loch oder so. Ja? Also diese Balance ist total wichtig, die Fähigkeit hin und her zu gehen, sich innerlich zu steuern. Ja? Ich hatte mal eine Klientin, die ist immer wieder schwer depressiv geworden und dann wurde sie richtig wahnsinnig, ja? Also psychotisch. Und wir haben einen Raum gefunden in ihrem Inneren, wo es ganz dunkel war. Und habe ich gesagt, okay, jetzt suchen wir mal den Lichtschalter. Ja? Also diesen Lichtschalter anzuknipsen, ja? Oder die Leiter, oder zu rufen und einen Widerhall zu bekommen, holt mich hier raus. Diese Fähigkeit zu trainieren, ist erstmal wichtig und nicht gleich die Konfrontation. Und dann erst, ja. Aber also, wie ich Ihnen auch schon gesagt habe, also nur konstruktiv ins Positive, bis ins Positivistische zu gehen, das ist nur die halbe Miete. Also damit können die Leute lernen, ihr Leben ein bisschen besser zu bewältigen, das schon. Aber eine seelische Reifung, halbe Miete. Ja. Und vorsichtig, achtsam vorgehen, balanciert. Ja. Das war jetzt ganz kurz.